Ich mache heute beides Lobpreis, nicht Lobpreis, das mache ich nicht. Ich mache auch Lobpreis, aber ich leite es nicht. Leitung und Predigt in einem, weil wir heute ein besonderes Thema haben, was ein bisschen herausfordernd ist. Und ich wollte jetzt keinen meiner lieben Geschwister das so auferlegen, mach was draus, je nachdem, was hier passiert. Ich muss meine Predigtunterlagen holen. Ich werde jetzt nicht alles vortragen, was hier auf Papier ist, keine Angst. Aber ich muss hier und da vielleicht mal nachblättern. Es geht um den Sieg Jesu. Über die Macht des Feindes, über alle Macht des Feindes. Und ich habe noch nie sonntags morgens darüber gepredigt, was Satan und sein Reich angeht. Aber irgendwie hatte ich das so stark auf dem Herzen. Es hat sich immer mehr gefestigt. Und letzten Sonntag war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich merkte, jetzt ist es dran. Und ich bete nochmal. Geist Gottes, ich danke dir, dass du in uns bist, dass du für uns bist, dass du uns schützt. Ich danke dir für alle Engel, die hier sind, Herr. Ich danke dir, dass wir unter deinem Blut sind, dass du uns bedeckt hast, Herr, weil wir deine Kinder sind, weil du am Kreuz alles getan hast, um uns loszukaufen, Herr, von der Macht der Sünde, von der Macht des Feindes. Und hier stehen wir hier als deine Kinder auf der Siegerseite. Dafür danke ich dir. Und ich erlaube dem Feind nicht zu stören. Wir geben ihm keine Plattform. Ich bitte, dass du unsere Herzen festhältst, Herr, dass sie nichts sich präsentieren darf. Ich danke dir, dass deine Herrschaft da ist in Jesu Namen. Amen. Ich werde etwas weiter ausholen, weil das ist ein Riesenthema und ich werde einfach mit euch reinspüren, wo sollen wir tiefer gehen und wo nicht. Und nächsten Sonntag wird es in irgendeiner Art und Weise eine Fortsetzung geben, um einfach gucken, wo möchte Gott den Finger drauf legen. Deswegen ist es eine gewisse Einleitung. Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht so sehr Predigtthema ist und da war in dieser Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, aufgeklärt zu sein. Wir müssen Bescheid wissen. Wir müssen unsere Sinne schärfen, unsere geistlichen Antennen schärfen. Und das geht nur, wenn wir das Wort Gottes dazu hören. Deswegen werde ich ganz viel Wort Gottes nehmen und uns die Wahrheit des Wortes Gottes nicht um die Ohren hauen, präsentieren, einfach hier reinsprechen. Und Wahrheit hat eine Eigenart, sie entlarvt Lüge. Und es ist irgendwie dem Feind gelungen, neben all dem, was hier alles so war, hier und da so seine Felder zu besetzen. Und der Feind ist ja listig. Es wäre ja so leicht, wenn plötzlich, ich meine, gut, leicht wäre es nicht, aber es wäre zumindest eindeutig, wenn plötzlich da ein Dämon vor uns stehen würde. Wenn wir sagen, erstmal Angst, aber dann beten wir und weg raus mit dir. Wunderbar. Das wäre ganz klar. Wir hätten einen Sieg, wir würden uns freuen, welche Autorität wir haben, so wie die Jünger das erlebt haben. Aber so arbeitet der Feind nicht. Er ist ganz listig. Er arbeitet so, dass man ihn gar nicht vermutet. Er versteckt sich, er verbirgt sich, er wirkt im Verborgenen. Wortwörtlich Okkultismus. Das ist das Wirken im Verborgenen. Das ist sein Herrschaftsbereich. Er wirkt im Verborgenen, nicht offensichtlich. Da, wo wir meinen, wo es so offensichtlich ist, wo Leute uns entgegenkommen mit umgedrehtem Kreuz und irgendwie, keine Ahnung, was für Tattoos. Das ist harmlos. Das wirklich Schlimme ist das, was im Verborgenen geschieht. Und das wollen wir gar nicht wissen. Das müssen wir auch gar nicht unbedingt wissen, was alles los ist. Aber es gibt wirklich Machtstrukturen des Feindes, die auch in dieser Stadt ihre Anker haben, ganz fest. Und wenn wir da jetzt reinsprechen, wird es hier unter Reaktion geben. Aber wir brauchen keine Angst haben, keine Sorge, Gott ist da. Ich fange mal so an. Ich bin ein Mensch mit Leib, Seele und Geist, richtig? Und das bist du auch. Und wir sind untrennbar verbunden. Also das, ich kann nicht irgendwie sagen, es ist jetzt irgendwie mein Leib, der ist jetzt unwichtig und mein Geist, der ist irgendwie da oben und die Seele ist irgendwie so ein nötiges Übel zwischendurch. Gott hat uns als Einheit geschaffen. Untrennbar. Erst wenn wir sterben, wenn wir diesen Leib verlieren und einen neuen Leib bekommen. Selbst im Himmel werden wir einen neuen Leib haben. Wir brauchen das. Unsere Seele ist auch wichtig. Wir sind nicht nur irgendwie ein Geist, der dann irgendwann durch die Ewigkeit wabert, im himmlischen Äther oder so, sondern wir sind eins. Wir sind eine Einheit. Deine Seele ist Gott nicht egal. Und so, wenn wir körperlich Schmerzen haben, dann macht das was mit meiner Seele. Wenn ich ein Gebrechen habe, muss ich mit meiner Seele irgendwie damit klarkommen. Das kann ich nicht einfach trennen. Und so ist es auch so mit dieser Gemeinde. Die Gemeinde hat einen Leib. Und da spreche ich jetzt mal so von den anfassbaren Dingen. Das meine ich nicht euch, ihr seid auch Leib, ihr seid auch Bausteine im Leib Christi, aber auch das Haus, die Strukturen, all diese Dinge. Wir haben Seele, das sind zwischenmenschliche Beziehungen, da sind Schwierigkeiten, da sind Konflikte, aber auch schöne Dinge. Und da gibt es auch die geistliche Ebene und alles ist miteinander verbunden. Und wenn wir irgendwas anfassen, und wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, wir haben uns gesagt, ein Jahr lang werden wir nichts verändern in dieser Gemeinde, wenn erstmal überall reinschnuppern und schauen, was ist los, viel hinhören, viel hinschauen, uns einen Eindruck machen, was ist eigentlich die Ichtis, wie ist sie aufgebaut, was ist die Geschichte der Ichtis. Und dann nach einem Jahr haben wir gesagt, so, und jetzt fangen wir langsam an, hier und da. Und wir arbeiten als Kernteam da intensiv auf diesen drei Ebenen. Wir packen die Strukturen an. Ja, im Büro haben wir was verändert. Da sitzt jetzt Markus Riedel. So ein Segen, der Mann. Es tut mir so gut, dass du da bist. Unser Office Manager. Er macht das richtig, richtig gut. Das war ein Goldgriff. Das ist wirklich für diese Zeit, was Gott uns als Gemeinde als Segen hat. Auf dieser Ebene der Strukturen. Und wenn man im Bereich der Strukturen Dinge anpackt, es ist ja auch zum Beispiel die Frage von Leiterschaft. Das ist ein großes Problem in dieser Gemeinde. Das merke ich immer wieder. Da, wo alles so, jeder macht so sein Ding, ist okay, ja, keiner fuscht ihm irgendwo rein, ist in Ordnung. Aber sobald du das irgendwie zusammenbringst und eine Ordnung reinbringst und auch dieses böse Wort Hierarchie ist kein böses Wort, weil das ist ein Schutz, das ist Verantwortung. Du kannst die Pyramide gern umdrehen und sagen, gut, dann lass das alles auf den Schultern und das Fundament ist Jesus, wenn es sich für dich besser anfühlt. Gut, aber wir werden ja auch Leiter einsetzen. Und wo wir Leitern eingesetzt haben, im Bereich Musik oder Technik oder Tanz, dann merkst du plötzlich, fängt es an zu rodeln. So da reibt sich was. Wie jetzt? Der hat was zu sagen, die hat was zu sagen. Fühlt sich doof an, vorher ging es auch anders. Und dann merkst du, kommt das Seelische mit rein und es kommt das Geistliche mit rein. Das ist nicht voneinander getrennt. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch reingehst in seelische Konflikte, es gibt so viele kalte Konflikte. Oh, danke schön. Es gibt so viele kalte Konflikte in der Gemeinde, wo über Jahre, Jahrzehnte irgendwas geschehen ist, was nicht aufgeräumt wurde. Und man hat so dieses Gefühl, Schwamm drüber, ist schon irgendwie gut, heilt Zeit, heilt alle Wunden. Großer Käse. Zeit heilt gar keine Wunden. Es wächst zwar was drüber irgendwie, aber der ganze Dreck ist so noch drin. Und wenn du dann diese Konflikte klären willst, musst du sie wieder heiß machen. Die wunden Punkte berühren und heikle Fragen stellen. Das haben wir auch viel gemacht. Und dann merkst du auch, wo im Geistlichen was geschieht, wo eigentlich die Ursprünge im Geistlichen zu suchen sind. Oder auch im Strukturellen. Also es berührt einander. Egal, was du anpackst, es berührt einander. Und jetzt sind wir dabei, mehr und mehr im geistlichen Bereich etwas aufzuräumen. Da gab es aus meiner Sicht, ich will es gar nicht ausbreiten, in der Theologie eine gewisse Schräglage hier und da. Das habe ich hier und da in Predigten auch benannt, das sehe ich auch nach wie vor so und das werden wir auch nach wie vor so anpacken. Aber indem wir das Gute aufrichten und das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle und Breite, so gut wir es können, hier lehren und anpacken, umsetzen. Aber auch sonst im Geistlichen waren so manche Strömungen, wo du merkst, was ist denn das? Und ganz krass war es eigentlich, als Jennifer und ich hier übernachtet haben mit unseren Kindern nach so einem Gebetsabend. Es war eine ganz, ganz schwierige Nacht. Wir haben das mal ausgebreitet hier und da, wir haben Träume gehabt, ich konnte gar nicht schlafen, ich bin aufgestanden, ich musste hier beten. Ich merkte, was ist hier los? Und das war nicht seelisch, da war es geistlich etwas. Und wir haben einfach gemerkt, es hat sich auch in der Zeit, wo so eine starke Leiterkrise war, immer da, wo Leiterkrisen entstehen, ist Freiraum dafür da, dass sich Dinge platzieren in der Gemeinde, die stören. Weil da ist kein Schutz mehr da. Wenn Leitung uneins ist, ist das ganz schwierig für die gesamte Gemeinde. Das ist wie eine Ehe, wenn Vater und Mutter miteinander in Streit kommen, da kommt das die Tür offen für so viel Mist. Und der Feind wirkt da rein und will alles zersprengen, die Kinder auseinanderbringen, Hass und sonst was reinbringen. Und so ist es auch in der Gemeindeleitung. Wenn Einheit nicht mehr da ist, und das war über viele Jahre keine Einheit da, man hat es irgendwie versucht. Jemand hat mal gesagt, ja, da war Vorhang zu und hinter dem Vorhang ging einiges ab, dann ging der Vorhang auf und dann übrigens alles kaputt. Und so hat die Gemeinde sich da ziemlich vom Kopf gestoßen gefühlt. Und diese nicht vorhandene Einheit hat Türen aufgemacht. Und da räumen wir jetzt ein bisschen auf. Wir sehen in den Sendschreiben, ich werde es jetzt nicht alles lesen, wir sehen in den Sendschreiben, dass die Gemeinde konkrete Feinde hat. Wenn du das mal liest in Offenbarung 2 und folgende, da werden einzelne Kräfte beschrieben. Und das sind nicht Personen, Gesundheit, die einfach irgendwie so, ja, da kommt eine Person mal rein und die heißt zufällig Isabel oder sowas und dann ist sie wieder weg und dann ist gut. Das sind Mächte, die sich in der Bibel auch durchziehen. Ich werde nächste Woche ausführlich sehr wahrscheinlich über Isabel und Ahab predigen. Heute ist mehr so allgemeiner dran. Wir sehen den Geist des Antichristen, 1. Johannes 2, Vers 18, 22 und folgende. Und dieser Geist des Antichristen leugnet die Göttlichkeit Jesu ab. Und das hat keiner hier gemacht. Aber wir spüren, dass an diesem Thron gesägt wird, hier und da. Und Jesus, ihr merkt das, ja, letzte Woche, ich hatte das auch so stark auf dem Herzen. Die Predigt von Manfred war super, ich weiß gar nicht, ob du da bist, Manfred. War eine Steilvorlage, war großartig. Und was dann danach kam, dann kamen die Bibelstellen, dann kam der Lobpreis, ging alles um Jesus, habt ihr es gemerkt? Das war in der unsichtbaren Welt war es am Brodeln. Jesus ist dabei, seinen Thron wieder in die Mitte zu rücken und sich draufzusetzen. Und wir müssen das bekennen und das aussprechen. Und das ist unverrückbar, das ist das Zentrum der Bibel. Jesus Christus sitzt auf dem Thron und er ist der Herr der Gemeinde. Und der Geist des Antichristus will das verhindern. Nicht frontal so. Übrigens, das mit Jesus stimmt gar nicht. Wenn wir alle sagen, ja, klar, Spinner, raus mit dir. Sondern es kommt so ganz allmählich. Wer ist wichtiger, der Vater oder der Sohn? Oder der Heilige Geist? Gibt es da eine Hierarchie in der Dreieinigkeit? Ja, irgendwie schon, irgendwie doch nicht. Sind doch eins. Aber der Vater ist doch wichtiger. Oder ist Jesus vielleicht irgendwann mal später dazugekommen, weil er ist ja der Sohn, der gezeugt wurde. Oder doch nicht. Aber der Vater ist doch immer der Größere. Also wenn ich meinen Ephraim neben mir stehen sehe, der ist süß und klein, aber der ist so. Wird irgendwann so sein, aber ich bin trotzdem der Vater. Und diese Gedanken mischen sich rein. Wenn wir Gott zu sehr vermenschlichen, kommt da plötzlich so eine Hierarchie rein. Und das ist falsch. Geist Isabels und Ahabs. Nächste Woche ein Thema, hat viel mit Manipulation zu tun. Das Wort Manipulation habe ich oft gehört. Ja, Seelsorge war super hier in der Gemeinde, bisschen manipulativ, aber eigentlich ganz gut. Was? Geist Bileams, will ich gar nicht viel zu sagen, Offenbarung 2, Vers 14. Der Geist der Nikolaiden, Offenbarung 2, Vers 6, die Werke der Nikolaiden, auch heute nicht, aber ihr werdet sehen, es gibt Namen, die Bibel benennt, die stehen für geistliche Mächte, für Strukturen, für Autoritäten in der unsichtbaren Welt, die Gemeinde als Angriffsziel haben. Und das ist völlig falsch zu sagen, naja, wir sind ja geschützt. Papa ist da, der kümmert sich um alles. Wir müssen einfach nur hier uns die Hände halten und gut ist. Es gibt einen Feind und der ist hochaktiv und der hasst alles, was Gott liebt. Und die Gemeinde ist Angriffsziel Nummer eins. Vielleicht nicht eins, vielleicht parallel, ja. Ich würde sagen, Israel ist auch Angriffsziel vom Feind. Weil das Volk ist, was Gott liebt. Das, was in den Medien abgeht, wir kapieren es nicht. Wir werden es nie verstehen, wenn wir das menschlich betrachten. Es ist politisch nicht zu lösen. Es ist eine geistliche Dimension. Und Gemeinde ist davon nicht ausgenommen. Aber wir haben was entgegenzusetzen. Was sind die Absichten des Feindes? Der Feind wird im Okkulten, habe ich schon gesagt, im Verborgenen, verdeckt, geheim, nicht sofort erkennbar, sondern muss da sensible Antennen entwickeln und dazu brauchst du das Wort Gottes in dir. Johannes 10, Vers 10 lesen wir, was der Feind will. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist sein Ziel. Er will verderben, er will schlachten, er will stehlen. Er will Menschen stehlen. Er will sie von Gemeinden abziehen. Wenn du plötzlich merkst, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr auf Gemeinde. Ach, weißt du, irgendwie, nee. Ach, ich komme einmal im Monat. Und es wird immer stärker, dieser Trieb von Gemeinde weg. Das ist nicht einfach nur Unlust oder irgendwie man hat was Blödes gesagt. Da steckt eine Macht dahinter, die dich wegziehen will. Wenn du das ansprichst, sagen die Leute, ja, aber das, ich habe da 15 Erklärungen für. Schieb die mal beiseite und schau dahinter. Er kommt zu Schlachten und zu Verderben. Menschen sollen richtig gequält werden. Und darin ist er gut. Er hasst die Menschen. Er will das Leben der Menschen wortwörtlich zur Hölle machen. Und Leute, ich habe Dinge erlebt mit Leuten, mit Menschen, die haben so bitterlich gelitten. Es ist schrecklich, was der Feind machen kann im Leben von Christen. Sind eigentlich Kinder hier? Also Jugendliche ist okay, aber wenn Kinder da sind, achte darauf, was sie hören, ja, auch kleine Kinder. Ich achte auch darauf, was ich sage. Jesus, Vers 11, um da mal was entgegenzusetzen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist also eine Gruppe von Schafen und die Schafe haben eine Eigenart, sie haben keinen Orientierungssinn. Du kannst die Schafe, morgens kannst du den Stall aufmachen und ein paar hundert Meter weiter ist der See, wo sie trinken könnten. Sie finden ihn nicht, auch nach 20 Jahren nicht, wenn sie so lange überhaupt leben, ich weiß es nicht. Sie brauchen einen Hirten, der sie führt. Schon mal gemerkt, Schafe brauchen immer einen Hirten. Die finden das allein nicht zurecht. Die brauchen sogar Hirtenhunde, die aufpassen. Und diesen Orientierungssinn, der betrifft vor allen Dingen die unsichtbare Welt. Wir finden uns da nicht zurecht. Wir haben keine natürlichen Antennen oder auch übernatürliche Antennen, die sagen, ja, ich weiß voll Bescheid, ich kenne mich da total aus. Keiner. Wenn, ist es immer nur Gnade Gottes, der sonst hier und da mal Einblicke gibt. Weil wir brauchen einen Hirten, der uns führt. Und da ist dieses Kampfgebiet. Da ist ein Feind, der will diese Schafe schlachten und verderben und stehlen. Und da ist Jesus, der sagt, ich will, dass sie Leben haben. Genau das Gegenteil, Leben im Überfluss, es soll ihnen gut gehen. Und wenn sie sich an mich halten, meiner Stimme folgen, werden sie Segen haben. Da sind sie gewappnet vor den Angriffen des Feindes. Aber die Angriffe des Feindes sind da. Und deswegen müssen wir gucken, worauf höre ich, was lasse ich zu. Jesu Autorität, Epheser 1, Vers 20 und 21. Ihn, Jesus, hat er zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Also Gott redet hier, ja, der Vater. Jesus hat er zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Es gibt keine Autorität in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die irgendwie sich mit Jesus anlegen könnte. Jesus ist hoch erhaben. Er ist ja auch der Schöpfer. Er hat das alles geschaffen. Und zwischen einem Schöpfer und seinem Geschöpf ist kein Machtgerangel. Es gibt so diesen Dualismus, diese Vorstellung, dass Gut und Böse gegeneinander kämpft. Das ist der Stoff für jeden Film, wenn man ins Kino geht. Da ist irgendwie eine große Macht des Bösen und eine große Macht des Guten und die kämpfen gegeneinander. Und es ist immer so ganz knapp, ob der Feind vielleicht doch gewinnt. Und dann gewinnt irgendwie das Gute. Und am Ende denkst du, oh, da hat das Böse aber nochmal einen Anker irgendwo eingerammt. Und dann ist dann Hinweis auf den nächsten Kinofilm, Folge 2. Und diese Spannung, die kennen wir, die ist rauf und runter, die ist in allen Religionen vorhanden. Es gibt immer so Machtgerangel und hoffentlich gewinnt der Gute. Und es liegt ganz viel an dir, ob du irgendwie auf der Siegerseite stehst und Hilfe und... Und so ist es nicht. Jesus hat nicht mit dem Feind zu kämpfen, der krümmt gar keinen Finger mehr. Seine Engel erledigen das. Wir lesen Offenbarung, dass Michael die Schlange in die Grube schmeißt, in den Feuersee. Einer der Engel erledigt das mit seinen Armeen. Das Ende ist nicht offen. Das Ende ist klar. Der Sieger steht fest. Amen. Und das ist Jesus Christus über alle Macht des Feindes. Das für alle die vielleicht ein bisschen Angst haben, wenn diese Themen gepredigt werden. Und diese Macht verleiht er uns. Er verleiht uns diese Autorität. Wir lesen in Lukas 10, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Lukas 10, 17, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Was ist das für eine Antwort? Wieso sagt er das jetzt? Da komme ich gleich zu. Und dann sagt er, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, wortwörtlich die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Und mit Schlangen, Skorpionen meint er nicht die natürlichen Tiere, die rumkrabbeln. Das auch. Auch Gift können wir trinken. Bloß jetzt nicht Gott provozieren damit. Aber Gott schützt uns. Aber da ist es eine Dimension, da geht es um die Autorität in der unsichtbaren Welt. Da hat Gott uns Autorität verliehen. Du stehst in Vollmacht vor dem Feind, die von Jesus dir übergeben wurde. Wir selbst sind von uns aus eine Ohnmacht. Ja, der Feind ist wie eine Großmacht. Ist wirklich eine große Armee. Erkläre ich gleich ein bisschen detaillierter. Und wir stehen als Menschen völlig ohnmächtig vor ihm, haben keine Chance. Aber da Jesus die Allmacht hat über alles, verleiht er uns Vollmacht über die Macht des Feindes. Verstehst du? Solange du dich im Namen Jesu darin bewegst, das ist jetzt keine Formel, das ist einfach eine Haltung. Ich weiß, dass hinter mir Engel stehen. Schon immer wieder, auch hier in der Gemeinde haben es Leute immer wieder bestätigt. Da steht ein Riesenengel hinter mir mit einem Schwert in der Hand, das brennt wie Feuer. Deswegen muss ich jetzt gar nicht mich aufplustern, ich weiß, da ist ja einer. In der unsichtbaren Welt geht da ganz schön was ab. Das weiß ich. Und das gilt auch für dich. Jeder hat Engel um sich herum. Nicht diese albernen kleinen Schutzengelchen, die man an die Fahrradkette irgendwie dran macht oder so. Das Fahrradschloss, nicht Fahrradkette, da macht es keinen Sinn. Ja. Fällt man eher hin. Das ist Aberglaube, Schutzengelchen. Du hast einen mächtigen Engel, vielleicht auch mehrere, die Gott gesandt hat, um dich zu beschützen. Und wenn in der unsichtbaren Welt was abgeht, meine Frau hat das mal gehabt, dass sie, da war im Gartenzaun bei uns in Hamburg so ein Typ, so eine, ich sage jetzt mal, ohne es rassistisch zu meinen, so Zigeuner, der irgendwie, der wollte irgendwas. Das war ganz komisch. Und Jennifer merkte, irgendwie ist das, der war mit den Kindern im Gespräch und dann haben die Kinder irgendwie ganz interessiert, hallo, wer bist du denn? Und dann gingen sie hin und was wollen sie? Und dann hat er irgendwas gesagt, muss ich hier gleich mal selber sagen, wenn ich, ist gerade nicht hier. Also einen ganz merkwürdigen Satz gesagt. So, ich werde euch schon alle kriegen, irgendwie sowas. Und dann guckt er so über Jennifer, kriegt Angst, geht ein paar Schritte zurück und sagt, oh, hier ist ein großer, starker zu Hause. Und ging weg. Der hat einen Engel gesehen. Und weg war er. Und das ist das, wo du bist geschützt. Du bist nicht alleine. Wir haben Autorität über die Macht des Feindes. Du leuchtest im Dunkeln. Wusstest du das? Du leuchtest im Dunkeln. Und wie? Ja, wenn du deine Hände hebst. Ich habe das mal gesehen, wie meine Hand geleuchtet hat in der unsichtbaren Welt und wieder. Also vielleicht denkt ihr, ich bin ein verrückter Typ, aber ich bin eigentlich ein super nüchterner Mensch. Ich liebe Wissenschaft, ich liebe Nachdenken, ich liebe Forschen, aber manchmal kommen da so ein paar Dinge, wo Gott sagt, Burkhard, es gibt noch mehr. Und ich habe gesehen, wie ich gebetet habe und von meiner Hand, es war alles schwarz und die Hand leuchtete und da ging so ein Feuerstrom irgendwie so, wie so ein Feuerstrahl von aus, wie so ein blöden Film, ja, wo du denkst, jetzt geht's aber ab. Wie heißt der Iron Man, der irgendwelche Dinge da eingebaut hat oder so. Aber es war in unsichtbaren Welt real. Das ist so. Wenn wir beten und die Hände heben, da passiert was. Wir leuchten. Und der Feind hat Angst. Der hat Angst vor dir, wenn du aufstehst und betest. Wenn nicht, hat er keine Angst vor dir. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Satan ist der Fürst dieser Welt, richtig? Steht in der Bibel. Steht in deiner Bibel. Er ist der Fürst dieser Welt. Johannes 12, Vers 31, 14, Vers 30, 16, Vers 11, 2. Korinther 4, Vers 4. Er ist gesetzt als Autorität in diese Welt. Und er wurde von Gott geworfen auf diese Erde, nachdem er im Himmel rebelliert hat. Er war einer der größten, der schönsten Engel, wenn nicht sogar der schönste Engel. Luzifer heißt ja Morgenstern. Und er leuchtete, weil Gottes Herrlichkeit auf ihn strahlte. Er hat sie reflektiert. Er war vermutlich sogar einer der Lobpreisengel da oben. Es gibt so verschiedene Anhaltspunkte, wenn man die hebräischen Wörter analysiert. Und er war auf dem höchsten Berg. Er war bei Gott. Er war bei dem Thron Gottes. Und er hat sich erhoben. Er hat rebelliert gegen Gott. Hesekiel 28, Jesaja 14, müsst ihr mal lesen. Das sind prophetische Texte über Menschen, wo plötzlich über einen Cherub gesprochen wird. Und Cherub, das ist ein großer Engel. Und diese Rebellion, dieses Stolz, dieses Selbstsein wollen wie Gott, das kam auf ihn. Und das war eine riesen Revolte im Himmel. Und Gott hat ihn geworfen auf die Erde. Und das war, wo Jesus sagt, ich habe den Satan fallen sehen, wie ein Blitz auf die Erde. Und er hat ungefähr ein Drittel der Engel mit sich genommen. In Offenbarung lesen wir das, dass er so bildlich gesprochen mit seinem Schweif ein Drittel der Sterne des Himmels mit auf die Erde gezogen hat. Das steht für viele Ausleger für die Anzahl der die Engel, die gefallen sind, die ihm auch unterstellt waren, hat er Autorität. Wir gehen von drei Erzengeln aus, Gabriel, Michael und Luzifer. Und Luzifer hat rebelliert und wurde auf die Erde geworfen und hat ein Drittel der Engelscharen mit sich genommen. Wenn wir wissen, wie viele Engel es im Himmel gibt, Myriaden, sagt die Bibel, das ist eine Zahl, die können wir uns nicht vorstellen. Und ein Drittel Engel, gefallener Engel heißt, das sind nicht wenige. Und die sind hier und die sind organisiert. Und wie sie organisiert sind, lesen wir in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Niemals. Sinnlos. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir sehen da vier Kategorien. Das sind nicht einfach nur mal aneinandergereihte nette Worte, so ich mache mal eine Auflistung und so ein paar, ich habe ein paar Bonbons und ein paar Kaugummis und noch ein paar Gummibärchen, sondern es sind wirklich eine Logik steckt dahinter. Das ist das Erste, was da genannt wird, die Gewalten. Im Griechischen steht da die Arche, das ist das Oberste, das ist das Höchste. Das sind Autoritäten, die vom Feind gesetzt sind, die direkt unter ihm stehen. So wie Gott seine Erzengel hatte, hat der Feind jetzt auch sich seine Erzengel da abgekupfert. Hat Gewalten eingesetzt, die Höchsten, die Obersten. Das Zweite sind die Mächte. Exousia steht da im Griechischen und das bedeutet etwas, was von oben Autorität verliehen bekommt. Wenn wir uns so vorstellen wollen, da sitzt Satan auf dem Thron als Fürst dieser Welt und dann gibt es diese Mächte, wir wissen nicht wie viele, ich schätze drei, weil Satan einfach gerne alles nachmacht, was Gott vormacht, aber in böser Weise. Und dann gibt es diese Mächte, die von oben von diesen Gewalten wieder Autorität zugesprochen bekommen und ihre Aufgabenfelder haben. Und dann gibt es, das ist alles in einer unsichtbaren Welt, das ist alles überirdisch irgendwo und jetzt wird es konkret. Das Dritte sind die Weltbeherrscher, Kosmokratos. Das sind eingesetzte Herrscher über die existente Menschenwelt. Und wir lesen das oft, dass die Bibel spricht von einem Fürst von Tyros oder einem König von Persus und sowas. Und man denkt, das sind menschliche Gestalten, aber du entdeckst plötzlich in der Bibel, dass das geistliche Mächte sind. Komme ich gleich zu. Also es gibt territoriale, eingeteilte Mächte. Die Welt ist brillant eingeteilt vom Feind. Und es gibt viertens die geistigen Mächte der Bosheit der Himmelswelt. Im Griechischen steht da das Wort Proneros, das ist Böses. Die der Welt Böses zufügen. Und das ist aus meiner Sicht diese Ebene des Fußvolkes, die Befehle ausüben müssen, die aktiv sind und die stören. Das sind die, mit denen wir zu tun haben. Manchmal auch mit höheren Mächten. Sehen wir in der Bibel auch, dass Jesus erst den Starken gebunden hat. Habe ich auch im Befreiungsdienst hier und da erlebt, dass du hast mit jemandem gebetet, da passiert gar nichts. Und plötzlich bekommst du die Einsicht, da steht ein Starker dahinter. Und dann haben wir den gebunden. Auf einmal war das ganz einfach. Das sind Hierarchien. Das ist, ist genial. Das funktioniert. Der hat seinen Laden richtig gut im Griff. Es ist perfekt organisiert. Und seit tausenden von Jahren studiert er die Menschheit und weiß genau, wie er einen Schaden zufügen will und kann. Das ist kein Spielchen. Das ist Realität. Nur sie geschieht im Verborgenen. Und das ist zum Schutz für uns, weil wir sonst ausflippen würden. Aber hier und da ist es auch, wo der Feind genau dieses Verborgene gebraucht, um auch in Gemeinden zu stören, ohne dass wir es merken. Und da müssen wir reingehen. Wir lesen in Daniel 10, Vers 12, dass Daniel sitzt am Fluss und betet und fastet und braucht eine Antwort vom Herrn. In Daniel 10, Vers 12 lesen wir, fürchte dich nicht, Daniel, da erschien ihm ein Engel am Ufer des Tigris. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Um deiner Worte willen bin ich gekommen. Und er fastete 3 Wochen lang und kriegte keine Antwort. Und der Engel kommt nach 3 Wochen und sagt, hier übrigens, hier ist die Antwort. Vom ersten Tag an ist das Gebet erhört worden, aber ja, warum bist du nicht eher gekommen? Und dann erklärt er es. Vers 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, Erzengel, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Was vermischt sich denn da? Sag mal, da kommt ein Engel, ja? Nicht irgendwie ein Mensch, ein Engel. Und der überbringt Daniel eine Botschaft von Gott. Nach 21 Tagen. Und er sagt, ich konnte nicht durchdringen zu dir, weil er dieser komische, was steht da? Der Fürst des Königreichs Persien stand ihm entgegen, dem Engel. Wie geht das denn? Und da musste Michael kommen, einer der Obersten, der Fürsten der Engel, mit seiner Armee und musste sich um diesen Fürst von Persien kümmern, damit der Engel durchgehen konnte. Sag mal, das wird jetzt ein bisschen Science Fiction, oder? Das ist Realität. Da beten wir mal ein bisschen und nach zwei Tagen sagst du, ah, kein Bock mehr. Und Gott sagt, ich habe eine Antwort für dich, aber da war was los. Das war nicht aufgeräumt in deiner geistlichen Welt. Da waren Mächte, die am Kämpfen waren, die sind dagegen, dass du in die Fülle kommst, dass du die Segnung erlebst, die Gott für dich vorbereitet hat. Daniel hat 21 Tage durchgehalten. Und dann kam die Antwort. Und das war nicht eine Belohnung für sein tolles Fasten. Es war, weil ein Kampf stattfand. Da war dieser Fürst von Persien, das war eine geistliche Autorität, das war einer dieser Kosmokratos, dieser Weltbeherrscher, von dem Epheser 6 spricht. Und er hat Auftrag bekommen von oben, vom Thron des Satans. Den hältst du auf. Weil wenn Daniel diese Antwort bekommt, der wird mir gefährlich. Das ist ein Prophet. Und was der aufschreiben wird, das werden sie tausende Jahre später lesen und gesegnet werden. Deswegen halt den auf. Okay, alles klar. Wir wappnen uns. Und die Mächte der Finsternis rollten an und haben diesen Engel aufgehalten. Er dachte, ach du meine Güte. Ich dachte, ich überbringe nur hier als Postbote eine kleine Botschaft. Und auf einmal stehen mir hier die Herrscharen des Feindes entgegen. Michael, ich brauche Hilfe. Und Michael Erzengel sagt, kein Problem, ich bin gerade in der Nähe. Und er kommt mit seinen Armeen und die kämpfen und es dauert 3 Wochen. Verstehst du, was da abgeht? Und wir sitzen hier und singen ein Lied und denken, ach Gott, wo bleibt denn die Fülle? Ich fühle mich heute gar nicht so gesegnet. Naja, gehe ich nach Hause. Ich, das ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und dann, der Feind sitzt da und sagt, juhu, geschafft. Und das sind so Kleinigkeiten, mit denen wir oft zu tun haben. Wie war Daniel da drauf? Saß er da und dachte, oh, jetzt habe ich schon eine Woche gebetet und gefastet, nichts passiert. Toll. Wo ist denn Gottes Treue? Gott, wo bist du denn? Und ich verstehe auch nicht, warum Gott nicht einmal den Himmel aufreißt und sagt, hier bin ich doch. Nee, 21 Tage gewartet. Leute, wir müssen echt lernen zu beten und zu fasten und ein bisschen dran zu bleiben und dahinter zu gucken. Wir können den Feind am besten so entlarven, indem wir schauen, was die Bibel uns an Namen gibt für ihn. Weil Namen in der Bibel sind immer Identität. Manche haben ihre Identität verändert bekommen. Ja, da wurde ein Abraham zu Abraham und so weiter. Ihr kennt das. Ein Saulus wird zum Paulus. Und wenn die Bibel Namen offenbart über den Feind, dann ist das eine Offenbarung für uns. Und wir lesen, Matthäus 4, Vers 10, ich ratter mal ein bisschen runter und steige hier und da ein. Er wird der Satan genannt. Satan ist der Feind, der Gegner. Es ist ein Gegenspieler Gottes und kein kleiner. Nicht so groß, dass er Gott gefährlich wird, aber in der unsichtbaren Welt ist er aktiv und gefährlich. Der Teufel, Matthäus 4, Vers 1 zum Beispiel, Johannes 8, 44, das heißt Verleumder, Ankläger. Das ist die innere anklagende Stimme in uns, die sagt, ich bin nicht würdig. Ich kann nicht in Gottes Gegenwart kommen. Ich Abendmahl nehmen? Oh nein. Hat Jesu Blut mich wirklich freigewaschen? Ist mir wirklich vergeben worden? Das ist diese Stimme des Verklägers, der Verkläger der Brüder, der immer wieder auftaucht. Und Gott sagt, ja, das mag ja sein, dass du recht hast mit dem, was du sagst, Feind. Aber die Schlussfolgerung ist falsch. Ja, da ist Sünde, da ist Schuld, aber sie ist vergeben. Die Anklageschrift wird zerrissen, sie wird bezahlt, sie wird ans Kreuz geheftet. Das ist das Fiese beim Feind. Er benutzt oft Wahrheit und legt eine negative Botschaft mit rein. Ja, es ist nicht in Ordnung, zu sündigen, Kompromisse zu machen. Ja, und das steht auch zwischen dir und Gott. Und da ist die Kommunikation blockiert und dein Gebet ist schwach. Aber es heißt nicht, dass Gott dich nicht mehr liebt und dass du dich jetzt verkrümeln darfst, du hast keine Chance mehr. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Der Feind gebraucht Wahrheit und verdreht sie und klagt dich an. Diabolos, der Durcheinanderbringer. Lüge wird verdreht. Lüge wird plötzlich als Wahrheit dargestellt und Wahrheit wird verdreht und wird als Lüge wahrgenommen. Wir kennen diese ganzen Kommunikationsmodelle. Wie heißt der? Heißt der Watzlawick? Nee, Schulz von Thun war das. Dankeschön. Und der hat dann gesagt, Empfängerohr, Senderohr und diese vier Ohren und Appellohr und wie das alles heißt. Kann man alles auswendig lernen und sagen, ach, so ist das gemeint. Aber es hilft im Alltag doch nicht wirklich. Und ich habe das so oft erlebt. Man sagt etwas, man kommuniziert etwas und es kommt voll verdreht an. In den Konflikten, die ich aufgeklärt habe hier und da, zusammen mit meiner Frau und vielen anderen. Du sitzt da mit den Leuten und du denkst, die erzählen zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Die haben eine völlig verdrehte Wahrheit, beide für sich gebunkert. Ich brauche gar nicht von Eheproblemen anfangen. Ja, das ist noch ein bisschen komplizierter. Deswegen, es bringt nichts, sich mit einem zu treffen und sagen, was ist denn deine Version der Wahrheit? Und dann trifft sich mit dem anderen, ach so war das eigentlich. Und dann musst du dann hin und her, du musst die zusammenbringen und diese Lüge muss offenbart werden. Und da ist der Feind so gut drin, Kommunikation zu verdrehen, etwas durcheinander zu bringen. Ja, aber du hast doch so und so gesagt. Nee, das habe ich so nicht gesagt. Ja, aber es kam so bei mir an. Ja, aber Und dann bist du menschlich und denkst, na gut, das kennen wir aus der Seelsorge, das ist normal, das ist bei jedem Menschen so. Und ja, ist es auch. Und dann kommt der Feind und verdreht das auf eine so fiese Art und Weise, dass dir alles versaut wird. Immer wieder erleben wir das, immer wieder. Das ist in der Gemeinde, ich finde das massiv. So heftig habe ich es noch nicht erlebt wie in dieser Gemeinde. Da wird etwas gut gemeint, was Gutes gesagt und es wird negativ verstanden. Und da wären wir doof, wenn wir sagen, ach so, das ist ja ein doofer Mensch. Wir müssen so weise sein und sagen, ist da vielleicht der Feind mit drin, der versucht etwas zu zerstören? Und da komme ich später zu, wie wir wieder auf eine Ebene kommen miteinander. Engel des Lichts nenne ich jetzt zum Beispiel nochmal. 2. Korinther 11, Vers 14. Ja, der Feind kann auftreten wie ein Engel des Lichts. Es kann sich alles toll anfühlen und gut anfühlen. Er ist wunderschön. Es gibt manche Erlebnisse, wo Menschen vermeintlich einem Engel begegnet sind, der ihnen was gesagt hat. Und eigentlich ist es der Feind. So sind manche Religionen entstanden. Da waren irgendwelche Offenbarungen, da ist irgendein Engel gekommen. Es war eigentlich der Sohn. Zum Beispiel hier unser Mormonentum. Da hat der Smith sowieso, oder wie heißt der? Joseph Smith, hat plötzlich einen Engel gesehen. Und das war Jesus. Und der hat eine Offenbarung für ihn gehabt. Und oh, wunderbar. Und daraus entsteht so ein Mist, eine Religion, die so antigöttlich ist wie kaum etwas. Aber es ist im Verborgenen. Und die gleiche Sünde, die der Feind gemacht hat, wird sichtbar. Du musst nur auf die Extremform der Religion achten. Im Mormontum ist es so, dass sie sagen, so wie Gott jetzt ist, werde ich eines Tages sein. Das Ziel ist, dass ich mich zu Gott weiterentwickle. Und wie ich jetzt bin, so war Gott einst. Ja, das ist so ein Spruch, auf Englisch klingt der besser. So wie ich jetzt bin, war Gott einst und wie Gott jetzt ist, werde ich einst sein. Das ist hier Selbsterhöhung drin. Und deswegen lassen sich für so viele taufen, auch für die Verstorbenen, weil je mehr getauft sind in deiner Ahnenlinie, desto größer bist du. Je größer deine Familie, je mehr Frauen, je mehr Kinder du hast, desto autoritärer bist du in deinem Reich Gottes, desto göttlicher bist du, weil Gott ist ja der Vater aller Kinder und so weiter. So krank. Und deswegen rennen die von Haus zu Haus, weil mit jedem, der sich bekehrt, wird ihre Ahnenreihe größer. Alles aus Eigennutz, weil ich möchte sein wie Gott. Kennt ihr das irgendwoher? Ein brüllender Löwe, da gehe ich gleich drauf ein. Der Antichrist, der Böse, der Fallensteller, Vater der Lüge, das ist wichtig. Johannes 8, Vers 44. Gott ist Wahrheit. Gott ist pure Wahrheit. Alles, was aus seinem Mund kommt, ist Wahrheit. Da ist nie ein Funken von Lüge drin. Die ganze Bibel ist voll mit Wahrheit. Wenn du Wahrheit wissen willst, lies das Buch hier. Und diese Wahrheit wird Lüge entlarven. Du kannst Lüge nur entlarven, wenn Wahrheit in dir ist. Wenn mir Menschen entgegenkommen und sagen, ja, ich bin ja schon so lange Christ, ich kenne mich aus, aber die lesen die Bibel nicht. Da kann dich doch gar nicht gebrauchen. Du musst doch Wort Gottes in dir haben. Du musst doch Wahrheit in dir haben. Wie kannst du etwas weitergeben, wenn du dich nicht fütterst? Aber da, anderes Thema. Und der Vater der Lüge ist da, wo ja, er gebiert Lüge. Er zeugt Lüge. Und Lüge zeugt wieder nächste Lüge. Wenn jemand anfängt, das kennst du vielleicht, wenn du irgendwann mal eine Lüge gemacht hast, wo du sagst, ja, ich mache es jetzt aus Höflichkeit, weil ich einen anderen nicht verletzen will, ich sage eine kleine Lüge und auf einmal merkst du, dieses kleine Lüge-Dings, das kann nur bestehen bleiben, wenn du ein Riesenkonstrukt von Lüge darum herum baust. Und wehe, du machst irgendwo einen Fehler. Und so analysieren ja auch die Polizisten Aussagen, wenn sie merken, das ist ein Riesenkonstrukt und irgendwo ist eine Lüge, die offensichtlich wird. Dann bricht das ganze Ding in sich zusammen. So ist es auch beim dem Feind, der baut ein riesen Lügengebäude auf. Und das kennst du vielleicht. Du hast irgendwo eine Mühe. Da hat sich jemand vielleicht sogar richtig doof verhalten. Hat gegen dich gesündigt. Hat was Doofes gesagt, dich verletzt, keine Ahnung. Und auf einmal ist diese Verletzung, die du spürst, wie eine offene Tür, wo der Feind dann reinkommt und diese Samen hineinstreut und sagt so, und jetzt wird Lüge geboren, jetzt wird Lüge gezeugt. Und dann baut sich darauf immer mehr auf. Ja, die Person ist doof, die mag mich gar nicht. Ach, das hat die schon immer so doof gesagt. Und eigentlich ist sowieso alles verkehrt. Und ach du meine Güte. Und dann es war schon immer alles ganz schwierig. Und dann kommst du aus diesem Lügengebäude gar nicht mehr raus. Und alles wird dir madig gemacht. Rückzug. Das ist der Feind, der im Verborgenen wirkt. Und dem haben wir was entgegenzusetzen. Nein, die Person ist gut. Das ist mein Bruder, meine Schwester. Die meint das nicht böse. Diese Lüge glaube ich nicht. Lass das gar nicht zu. Stopp! Feind, ich glaube deine Lügen nicht. Und diese Lüge ist ansteckend, fängt an zu reden. Das ist eine Autorität im negativen Reden, das ist unfassbar. Dieses negative Reden, das breitet sich aus. Es steckt andere an, es ist wirklich wie so ein Virus, der andere infiziert. Es breitet sich aus und der Feind hat da richtig schön Freiraum. Wenn Menschen unter so ein Lügenkonstrukt kommen, und sie betreten diesen Raum und hier sitzen 20 Leute, die diesen Lügen geglaubt haben. Die Person spürt das. Die Bibel spricht auch von Rufmord in der Bergpredigt. Wenn ich sage, du Idiot, oder wir sollen niemanden töten. Und Jesus sagt, ja, wenn wir schon jemanden sagen, du bist ein Idiot, ist das schon Mord. Es ist Rufmord. Der Ruf dieser Person wird richtig getötet. Und das ist im Geistlichen eine Autorität, das ist schrecklich. Und wenn du Leiter bist, kriegst du das ständig um die Ohren. Weil es ist ja keiner hier in der Gemeinde, der sich so sehr mit euch reibt, wie die vorne stehen. Ich sage ja ständig was irgendjemand nerven könnte, oder? Ich bin ja ein Mensch, habe meine Fehler. Und wenn man hier steht und etwas sagt und wenn man da Entscheidungen trifft, mit bestem Wissen und Gewissen vor Gott alles nochmal durchkaut und Berater hat und sich durchringt und sagt, okay, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Du wirst immer irgendjemand auf die Füße treten. Das ist so und das ist immer so. Es ist, ich sag's mal so, ein bisschen hart. Es ist echt eine bescheuerte Idee, als Leiter unterwegs zu sein. Rein menschlich. Ich würde das nicht machen, wenn das von Gott nicht so deutlich er mir immer wieder gesagt hätte. Es ist anstrengend. Es ist richtig menschlich sau anstrengend. Wir könnten ein viel leichteres Leben haben, keine Leiter zu sein. Ich habe zu meiner Frau schon mal gesagt, vor langer Zeit, nicht hier in echtes. Schatz, wir schmeißen alles hin. Ich kaufe uns ein Bauernhaus im Allgäu. Mit 5 Kühen und 5 Schafen und dann werde ich da irgendwie so ein Käseverkäufer. Keine Verantwortung für Menschen, keine Verantwortung für irgendwas. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Alles, was du sagst, wird falsch verstanden und so weiter. Da war ich richtig frustriert. Und das war so einen Moment lang echt so, ja, wer weiß. Und dann kam so, ja, und dann werden wir da eine Gemeinde gründen. Es ist Berufung, Leiter zu sein. Und es ist hart, Leiter zu sein. Aber es ist auch wunderschön, wenn Frucht entsteht. Vater der Lüge. 1. Petrus 5, Vers 8. Wie kommen Dämonen eigentlich an die Frechheit, in mein Leben reinzugrätschen? Wir sind doch geliebte Kinder Gottes, wir sind doch umringt von Engeln, da kann doch eigentlich gar nichts passieren. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht, sagt er zu Christen. Ne? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Jeder Mensch hat eine natürliche Schutzfunktion. Ich kann das nur so erklären wie eine Schutzhülle, die um die Seele irgendwie gerichtet ist. Irgendwie so ein Schutzzelt, was Gott errichtet hat. Der Feind kann nicht einfach rein und raus marschieren im Leben von Menschen. Das wären ja alle Nicht-Christen automatisch besessen, oder? Wäre doch so. Jeder, der nicht an Gott glaubt, hat einen Dämon in sich. Ist aber nicht so. Hier und da geschieht das. Aber auch nur bei den Menschen, die bewusst oder manchmal auch unbewusst in den Bereich reingehen und eine offene Tür anbieten. Und über die offenen Türen spreche ich gleich. Auch bei uns ist das so. Der Feind geht umher. Er versucht, offene Türen zu finden. Er geht wie ein brüllender Löwe um uns herum, hat Angst vor den Engeln, die da sind. Und wenn ich ihm eine offene Tür biete, da springt er rein. Schmeißt irgendwie einen Dreck rein. Hält einen Fuß in die Tür, schickt seine Dämonen, in welcher Form auch immer. Aber ich muss ihm diese offene Tür bieten. Was sind das für offene Türen? Ich nenne mal so ein paar Stichworte, einfach mal hier ein bisschen was anzupieken. Es sind tatsächlich Sachen wie diese Einstiegsdrogen, sage ich mal, Horoskope lesen. Unreine Meditation. Transzendentale Meditation zum Beispiel. Yoga. Kann, muss nicht. Wenn du schon mal eine Yoga-Übung gemacht hast, du bist jetzt nicht leicht besessen. Aber wenn du dich da reingibst und dich da so völlig drin fallen lässt und plötzlich realisierst, Moment mal, das ist ja eigentlich was Übernatürliches. Ich öffne mich irgendwie so. Und das ist der Antrieb dahinter. Das ist eine Gebetsform der Buddhisten. Übernatürliche Spielchen, Experimente, diese Laserrückengeschichten, Ouya-Brett, Pendel, Tarotkarten, das sind so Einstiegsdrogen. Da hat man vielleicht mal in der Klasse jemanden gehabt, der hat da rumgespielt und dann, ah, ist ja witzig und so. Okay, da bist du nicht gleich besessen, aber es gibt Personen, die brauchen Befreiung, weil sie da mitgemacht haben. Je nachdem, wie groß der Schutz war, den du von Haus aus mitbekommen hast. Weiße Magie finden wir sehr viel in Gemeinden. Man will Gutes tun. Man will ja Gutes bewirken. Man will ja helfen. Und dann ist doch, also wenn die Motivation gut ist, dann ist das Mittel eigentlich egal. Gott, heilig doch die Mittel, oder? Nein. Heilen, Wahrsagen, beeinflussen. Ich habe schon oft erlebt, dass so Prophetiegruppen, die so ein bisschen sich trainieren wollten, ganz schnell an der Gefahr waren, in Wahrsagerei reinzukommen. Ja, ich sehe, du hast da einen grünen Stuhl und da steht eine Nummer drauf lass mich mal raten, wie deine Großmutter hieß. Ein bisschen üben jetzt so. So Spielchen machen. Und plötzlich kommt da so eine Faszination rein, weil du denkst, du hast eine Macht, du hast eine Gabe. Die ist unabhängig von Gott irgendwann. Das ist der Feind, was er versucht, dir glauben zu lassen, du hast eine Gabe und die ist irgendwie was Besonderes. Ich habe auch mal mit Menschen zu tun gehabt, die sagten, ja, bei uns in der Familie ist so eine Gabe der Wahrsagerei, aber ich bin ja jetzt Christ, jetzt ist es ja eine Gabe der Prophetie, ne? Und die fing an zu prophezeien. Ich kriegte das mit und habe gesagt, stopp, du machst jetzt ein Jahr lang gar nichts in dem Bereich, wir räumen mal so richtig auf. Du machst keine Prophetien mehr, stopp. Weil da war wirklich Wahrsagerei. Da müssen wir vorsichtig sein. Wachsam. Seid nüchtern und wacht, sagt er hier. Okkultismus, ganz klassische. Ja, es gibt Geisterbeschwörungen, haben wir auch hoffentlich alle noch nicht gemacht. Satanismus, auch diese Spielereien damit. Es gibt da Musikrichtungen, die den Teufel anbeten. Und wenn du dir das reinziehst, du bist nicht unberührt davon. Vielleicht ist das so ein Kitzel, vielleicht das klingt immer so cool und so. Berührt mich irgendwie. Dann spielst du mit dem Feuer und du bist dabei, eine Tür aufzumachen. Nicht jedes Mal, wenn aus Versehen im Radio lief und du hast nicht schnell so genug ausgemacht, ist plötzlich ein Dämon in deine Ohren geflogen. Nein. Aber wenn dein Herz sich öffnet und du deine Faszination drin erlebst, ich hatte das mal eine Zeit lang, wo ich merkte, der Feind lockt mich durch Faszination. Ich habe angefangen, so Biografien zu lesen über Okkultismusaussteiger. Und dann hatte ich plötzlich so ein Buch, das war irgendwie 10%, so, ja, Jesus hat mich gerettet, wunderbar. Aber jetzt erzähle ich mal, was davor war. Und die restlichen 90% des Buches war nur Faszination über den Feind. Das habe ich verschlungen. Da war ich ein Teenie. Die Frucht war, ich hatte total Angst. Und da habe ich das weggeschmissen. Da habe ich im Internet geguckt und habe festgestellt, der Typ war nur kurze Zeit bekehrt, wenn überhaupt bekehrt war, und ist dann wieder zurückgegangen, Okkultismus. Michael Warnke heißt der Typ. Dann liest du das und denkst, oh, wie krass, Geheimwissen. Großer Käse. Der Feind hat versucht, da zu verführen. Satanismus, Freimaurerei, ich sag's mal so, Nazigeist. Leute, das ist eine große Macht in diesem Land. Ich habe das selber erlebt. Was ist da durch Vorfahren in dich reingekommen? Und ich will jetzt nicht politisch werden, aber ich habe große Mühe mit der AfD. Ja, da gibt es auch Vernünftige und wir wissen ja auch die Werte und so weiter. Lass dich da nicht belügen. Lass dich vom Feind da nicht verführen. Da steckt Nazigeist drin. In den tiefsten Kreisen, wenn du da reingehst, immer tiefer reingehst, nee. Also wird das aufgenommen im Internet? Ja, wird es. Macht nichts. Rudolf Steiner, du kannst dein Kind nicht auf eine Waldorfschule bringen. Mach das nicht. Ich weiß nicht, ob es hier eine gibt. Mach das nicht. Mehrere, ja. Dahinter steckt eine Ideologie. Der Typ war hochokkult. Der war in der Theosophischen Gesellschaft. Der war eins, also mit Madame Blavatsky, die waren eins. Die haben so fiese Sachen gemacht. Die haben wirklich den Teufel beschworen. Und er hat in diesen Seancen, die sie gefeiert haben sie erlebt, wie Inspiration kam. Und die ganze Inspiration von Rudolf Steiner ist rein okkult. Da ist nichts Gesundes drin. Ist ein hochböser Typ. Und die ganze Landwirtschaft, die er entwickelt hat, diese kosmologische Landwirtschaft, das ist so ein übles Zeug. Ich war in Bad Gandersheim auf einer Männerkonferenz und dann sind wir abends nochmal zur Tanke gefahren, ich gebe es zu, und wollten ein Bierchen holen. Und dann auf dem Rückweg war das irgendwie kurz nach zwölf. Und da war ein helles Licht auf dem Acker. Ich dachte, was ist denn da los? Ja, das ist irgendwie so ein Demeterhof-Treckerfahrer, der pflanzt da gerade seine Mondscheinsamen da ein. Und da habe ich mich da reingelesen, ja, die glauben wirklich daran, dass dann die Energie des Mondes irgendwie reingeht und dann kommt die kosmische Energie in die Pflanzen rein und dann, wenn wir das dann essen, dann wird Energie in uns freigesetzt. Und das ist, denkst, naja, ein bisschen überdreht, aber dahinter steckt eine hochokkulte Ideologie, vom Feind inspiriert. Leute, kauft das Zeug nicht. Wenn da Demeter draufsteht, kauf es nicht. Allnatura-Produkte, alles Demeter-Scheiß. Macht euch schlau. Wir sollen wachsam sein, nüchtern sein. Da können wir nicht mit umgehen, als, oh, ist doch egal, ich bin doch Christ, kann doch Gift trinken. Ja, kannst du. Aber wir müssen doch nicht damit spielen. Und ich gehe noch weiter rein. Ich werde wahrscheinlich Haube kriegen für die Predigt, macht nichts. Alternative Heilmethoden. Akupunktur ist für einen Christen No-Go. Homöopathie, warum machst du das? Wenn du weißt, was der Typ, der das erfunden hat, wie hochokkult er war, wo der seine Inspiration hergeholt hat und der bei diesem Verschüttelungsprinzip, mit diesen Potenzen, sagte, je höher die Potenz, desto höher die Wirkungskraft. Weil die natürliche Wirkungskraft geht gegen Null oder unter Null inzwischen schon, ja. Aber die kosmische Energie, die übernatürliche Heilkraft des Kosmos, die wird dann bei diesem Verschüttelungsprozess damit aufgenommen. Und dann geben wir unseren Kindern diese Globuli. Naja, das heilt dich. Hast du so ein Täschchen von A bis Z? Was hast du für ein Problem? Schnupfen, linkes Nasenloch, rechtes Ohr, linker Zeh. Kommen die drei Kugeln davon. Und dann brauchst du dir deinen Zaubertrunk da und dann kippst du das rein. Und du wunderst dich, das wirkt ja sogar. Ach, das ist ja toll. Naja, ist ja natürlich, ne? Nein, das ist übernatürlich. Ich muss diese Dinge mal schwarz-weiß benennen. Mach es nicht. Ayurveda, Reiki, besprechen lassen. Ach toll, die Warze war weg. Gut, das Kind hatte Depression, aber die Warze war weg, wie toll. Und nochmal, auch für die Aufnahme. Jede Religion ist ein Konstrukt des Feindes. Jede Religion hat der Feind inspiriert. Menschen verführt, durch dämonischen Einfluss ihnen Wahrheiten, Weisheiten offenbart. Und jede Religion ist ein Götzendienst. Jede. Bis hin zum Christentum in seiner merkwürdigen Form. Ich will jetzt nicht Kirchennamen nennen. So radikal bin ich da nicht. Aber jede Religion ist ein Götzendienst. Und auf dem Thron dieser Religion sitzt der Feind. Und es hat immer diese Urausgangskraft. Ich möchte mich selbst zu Gott machen. Ich möchte groß werden. Ich möchte nicht nur gnädig, ich möchte nicht nur, dass Jesus vom Himmel runterkommt und für mich gestorben ist, ist mir zu schwach. Ich möchte selber der Starke sein. Das ist der Ursprung jeder Religion. Ich kann mich höher entwickeln. Ich werde zu einem göttlichen Wesen. Und die Religion bietet mir eine Karriereleiter in den Himmel, damit ich selber neben Gott stehen kann. Guck mal, bin genauso groß wie du. Jede Religion. Sie ist dazu gedacht, um von Gott abzulenken, um vom Wahren, von der Wahrheit abzulenken, dass Jesus Christus der einzige Weg ist zum Vater. Amen. Amen. Jeder Götze ist ein Dämon. Aberglaube, nächstes Stichwort, ist in vielen Gemeinden gang und gäbe. Irgendwelche Reliquien, irgendwelche Symbole, Engelfigürchen, die überall rumstehen. Da ist ganz viel Raum für Aberglaube. Irgendwelche Schutzbriefe, irgendwelche Mitbringsel, selbst aus Israel irgendwas ganz Besonderes, da ist der Segen Gottes drauf. Nein. Die Bibel nennt uns ein Symbol, was wir benutzen dürfen. Oder mehrere tatsächlich. Heißt das Abendmahl? Aber das ist auch kein Blut, was wir trinken und auch kein Fleisch, was wir essen. Das ist Brot und Wein oder Saft. Deswegen kannst du auch Bier und Chips nehmen für Abendmahl. Wirklich. Machen die Jesus Freaks. Es ist völlig egal, was du da trinkst und isst. Es geht um dein Glaube in Jesus Christus. Öl. Manche denken, ich muss irgendwie das Öl aus Israel mit der und der von der Pflanze, weil das hat besondere Heilkraft. Schwachsinn. Aberglaube. Du kannst auch Olivenöl nehmen. Du kannst sogar Badeöl nehmen. Ich habe mal in Hamburg, da habe ich einer Frau versprochen, du, ich habe gerade mein Öl nicht dabei, es ist leer, das Fläschchen. Kann ich nächste Woche für dich beten? Die wollte unbedingt mit Öl gesalbt werden. Und ich sage, ja, mache ich, klar. Und dann kommt sie nächste Woche, steht vor mir. Ich denke so, vergessen. Und nicht schon wieder. Ich sage, du, ich hole mal gerade mein Öl. Dann renne ich in mein Büro und ich habe nur eine einzige Ölflasche da stehen. Das war ein Chiliöl. Das war zum Kochen. Hat mir jemand geschenkt, habe ich da hingestellt, weil ich gerne koche. Und das Chiliöl, so oh, mit Knoblauch und richtig fett Chili. So, was machst du denn jetzt? Egal. Habe ich das in so ein kleines Fläschchen gefüllt und habe ich ihr damit so auf die Stirn und sie, oh, das brennt schon mal ganz schön. Ja, es wirkt schon, merkst du es? Nein. Wir können da echt in Aberglaube reinkommen. Du kannst auch Kettenöl nehmen. Echt. Es geht um deinen Glaube. Jesus hat auf den Boden gespuckt und hat diesen Matsch da gebraucht. Das war für ihn sein Salböl. Ja. Lass uns da nicht religiös und fromm und komisch und abergläubisch werden. Es gibt Flüche über Familien. Du wunderst dich, was habe ich eigentlich in meinem Leben zu kämpfen mit Dingen? Und da müssen wir reinschauen, wo ist es dem Feind gelungen, offene Türen über Generationen hinweg zu pflanzen, die mit vererbt werden. Diese Flüche können wir einfach brechen im Namen Jesu, aber wir müssen sie erkennen und beim Namen nennen, ans Kreuz bringen. Lass dich vom Heiligen Geist da führen. Das ist nicht automatisch weg, weil du dich bekehrt hast. Ich weiß nicht, wieso Gott da mit uns so einen Weg geht, aber es ist ihm ein Anliegen, dass wir uns von ihm führen lassen und dass wir Schritt für Schritt da reingehen. Ist das schon wirklich 11:30? Okay. Ich komme zum nächsten Punkt. Wie wirkt denn der Feind? Wie kannst du das bei dir entdecken? Die offenen Türen habe ich hier und da benannt. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe eine Riesenliste. Vielleicht werde ich nächste Woche noch ein paar Dinge nennen. Aber wie wirkt er? Es fängt an mit Empfindungen. Ich weiß nicht wie, ich habe das versucht zu erforschen in der Bibel, aber die Realität beweist es uns, dass der Feind mit Empfindungen arbeiten kann. Dass du Dinge fühlst. Hass, Ärger, Verzweiflung, Erschöpfung, Ablehnung. Alles so Gefühle, wo du denkst, oh, ich fühle mich irgendwie nicht gut. Du kommst in den Gottesdienst und du fühlst dich abgelehnt. Ja, wieso? Wir lieben uns doch. Wir feiern Jesus. Ich bin verzweifelt, ich bin erschöpft. Du fühlst dich immer müde, wenn du die Bibel lesen willst. Warum? Du kannst aber bis nachts 2 Uhr Netflix gucken. Stimmt doch was nicht, oder? Dann geht's weiter. Die nächste Stufe ist Gedanken. Wirklich Worte, die wir hören. So. Sätze, die plötzlich in unseren Gedanken auftauchen. Lügen, Verdrehungen, sollte Gott gesagt haben. Dem wir dir dann glauben. Negative Urteile. Ich habe vorhin erzählt, wie der Feind das gerne verdreht. Dann hast du plötzlich Sätze in deinem Ohr und denkst, so war das doch. Aber es war ganz anders eigentlich. Aber die Sätze sind dir in deinen Gedanken, als wenn es wirklich Du könntest schwören, ich habe auf den Aufnahmeknopf gedrückt und das ist O-Ton, was du gesagt hast. Aber es stimmt gar nicht. Nächste Stufe ist Stimmen. Stimmen hören, tatsächlich akustische Stimmen. Ich habe das mal gehabt. Ich habe mit meiner Frau Baby gesittet bei unserem Neffen. Heißt das so? Neffen. Also nicht Vicky, nicht bei euch, sondern bei Anni zu Hause. Da war der kleine Mann, Sammy. Nee, nicht Sammy. Wie heißt er? Luis. Genau, Luis Samuel, genau. Der hat geschlafen und dann plötzlich wurde er wach und meine Frau geht nach hinten und kümmert sich um ihn. Ich sitze vorm Fernseher. Auf einmal wird alles ganz still. Ich höre gar nichts mehr. Plötzlich kommt eine Stimme, die sagt, das ist nicht deine Frau. Und Fernseher läuft wieder, ja, also ich höre wieder ganz normal, Jennifer kommt zurück, na Schatz, alles gut. Siehst so ein bisschen verängstigt aus, nee, alles gut, Schatz. Nimm sie in den Arm und drück sie und denk, was war das? Mit Seelsorgern da rangegangen, hab gefragt, was war das, Gott? Hat Gott mir gesagt, das ist nicht meine Frau? Warnt er mich prophetisch, dass ich diese Frau nicht heirate, weil sie mir ein Übel sein wird oder so? Und da hat mir jemand gesagt, was hast du gefühlt? Ja, ich habe Angst gefühlt. Ich sage, Angst ist nicht von Gott. Und dann habe ich diese Frau erst recht geheiratet. Und sie ist mir ein großer Segen. Und das war der Feind, das war die Stimme des Feindes. Ich habe die Stimme des Feindes akustisch gehört. Und du denkst manchmal, das ist doch vielleicht Gott. Oh, und prüf das. Was hörst du da? Wie fühlt sich das an? Ist das die Stimme des Vaters oder ist das die Stimme des Feindes? Dein Geist wird das spüren. Und es geht sogar hin bis körperliche Erlebnisse, die man hat. Für eine Frau mal gebetet, die wurde nachts immer wach gemacht. Da kamen zwei Männer in ihr Bett. Und da gingen schlimme Sachen ab. Sie wachte morgens auf, hatte blaue Flecken und war richtig erschlagen. Und da haben wir dann mal tiefer gewühlt, haben gebetet und dann hatten wir plötzlich den Eindruck, dass sie irgendein Mal auf ihrem Körper hat. Hast du so irgendwie so ein Mal auf deinem Körper? Sag ja, ich komme aus Afrika, ganz normal. Mit 3 Monaten kriegt man so ein Zeichen hier auf dem Rücken. Das ist so eine Kralle, so 3 Kratzer. Und das steht für einen Schutzgeist. Und das Ganze haben sie nochmal gemacht, als ich 6 Jahre alt war, noch einen zweiten Schutzgeist, hat uns diese Merkmale gezeigt. Und so. Das waren Dämonen. Sie wurde Dämonen anvertraut. Und diese Dämonen kamen tagtäglich. Und dann haben wir dafür gebetet, dass diese Dämonen verschwinden aus ihrem Leben. Und ich kann es nur so sagen, wie ich es erlebt habe. Der Raum wurde eiskalt. Und sie hat geschrien und es war innerhalb von Minuten war alles vorbei. Und seit dieser Nacht schläft sie ohne Unterbrechung nachts durch. Wird nie wieder belästigt. Der Feind ist so ein fieser Menschen, voller Menschenhass. Und er geht manchmal so frontal vor. Gott sei Dank sehr, sehr selten. Aber wenn wir Jesus da reinbringen, ist es so leicht, Befreiungsdienst ist so leicht, weil wir so eine Autorität haben in Jesu Namen. Und wir sind echt, wir müssen wachsam sein. Das, was an, um zurückzukommen zum Anfang, das, was an Entspannung, an Konflikten in der Gemeinde war, an Leiterschaftskrisen, das ist nicht eine menschliche Ebene zu suchen. Wenn wir da auf eine rein menschliche Ebene suchen, da finden wir wahrscheinlich 1000 Ursachen, aber es wird nicht die Lösung bringen. Wir müssen das geistlich betrachten. Und in dieser Gemeinde sind geistliche Aktivitäten gewesen, die vom Feind waren. Wie in jeder Gemeinde. Und die müssen wir entlarven und müssen uns dagegen stellen. Und nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, weil die sind nicht schuld. Ich habe auch versucht zu kämpfen. Habt ihr auch gemerkt, ja, in einer der Predigten vor ein paar Wochen, Monaten, habe ich auch innerlich so einen Kampf in mir gespielt. So, oh, ich bin sauer auf eine gewisse Person, weil sie sonst wie hier in die Gemeinde noch reinwirkt. Es war falsch. Es war nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Die müssen wir erkennen. Und als letztes, was machen wir jetzt? Ich wollte euch sensibilisieren. Ja, es wird Verunsicherung hier und da sein. So, was mache ich denn jetzt? Geh das mit Gott an. Und die Folge Nummer 1, ist, die jetzt kommen darf bei dir, ist Buße tun. Das ist eine Macht, das ist nicht ein Zeichen der Schwäche, das ist eine Autorität. Wenn wir Buße tun, verliert der Feind seine Autorität in den Bereichen, wo wir Buße getan haben. Buße tun, das ist so eine Macht, die wir haben. Und das ist so leicht, wenn unser Stolz uns da nicht hindern würde. Einfach Buße tun, ans Kreuz kommen und sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich die Lügen geglaubt habe. Es tut mir leid, dass ich Kompromisse gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich Spiele gespielt habe, die von dämonischen Aktivitäten durchdrungen sind. Dass ich mir Filme reingezogen habe, die Gewalt verherrlichen und die in übelster Weise Satan auf den Thron stellen. Ja, ich bin noch abgehärtet, ich kann das ab. Es tut mir leid, dass ich schlecht geredet habe. Es tut mir leid, dass ich schlecht über eine Person geurteilt habe. Es tut mir leid, dass Buße tun. Und dem Feind seine ganze Autorität da entziehen. Es tut mir leid, dass ich vernachlässigt habe, mich mit Wahrheit zu füttern, damit ich die Lüge erkennen kann. Buße tun, ans Kreuz gehen. Wenn wir gleich in den Lobpreis gehen, dann lade ich dazu ein. Das kannst du innerlich machen an deinem Platz, wenn dir das jetzt zu öffentlich ist. Aber vielleicht kommst du auch ans Kreuz und tust ganz reell Buße. Tue Buße vor Gott, vor deinem Herrn, dem König, aber auch vor Menschen. Und du wirst sehen, wie etwas zerbricht, wo Lüge entlarvt wird, wo Gedankenverwirrung plötzlich sich legen, wo Dämonen von dir fliehen müssen, weil du dich unter die mächtige Hand Gottes demütigst und der Feind wird von dir fliehen. Das ist die Waffe Nummer eins. Das ist nicht mit dem Schwert in der Hand gegen den Feind und jetzt die Dämonen kaputt hauen. Wir sind keine Ghostbusters. Wir sind keine Dämonenjäger. Wir sind Kinder Gottes, die in Demut leben. Buße tun. Und wenn du das Zweite, was du tun kannst, um dich überhaupt zu wappnen, ist wirklich in Demut zu leben. Es gibt so ein schönes Bild, was ich neulich mal gehört habe. Wenn ich mich demütige, dann muss ich mich ja beugen, so körperlich, ja, innerlich vielleicht auch. Und wenn ich mich beuge, dann bin ich unter dem Radarschirm des Feindes. Wenn ich stolz dahergehe und sage, also ich weiß, was richtig war, ich habe den Durchblick, ich weiß, was die Person falsch gemacht hat. Und mir kann das ja nicht passieren und ich bin ja über den Dingen erhaben und dies und das und jenes. Dann bist du richtig so auf Angriffsschusslinie. Dann guckt der Feind, wo finde ich denn hier? Ah, da, Pfeil abschießen, puff. Oh, was war das für ein komischer Gedanke? Ah, ist echt ein blöder Mensch da. Und das war ja auch doof und hier. Und wenn du demütig bleibst, dich immer wieder beugst vor Gott, ich bin's nicht, Herr, du bist es. Du gibst mir Wegweisung. Ich habe keine Wahrheit, ich habe keine Erkenntnis, aber du gibst mir das. Ich stehe nicht über anderen Menschen. Ich achte den anderen höher als mich selbst. Ich beuge mich, ich demütige mich. Dann bist du geschützt. Ich erhöhe mich nicht selbst, sondern ich erniedrige mich selbst. Jakobus 4, den Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. Seine Verheißung. Wenn wir uns demütigen vor Gott, und dem Teufel damit widerstehen und sagen, ich glaube deine Lügen nicht. Ich glaube nicht den Lügen, den du über meine Ehefrau oder über meinen Mann aussprichst. Ich glaube diese Lügen nicht mehr. Ich glaube nicht, was du über mein Kind an Lügen in meinen Kopf setzt. Dass es schwer erziehbar ist oder sowas. Oder dass es immer krank sein wird. Oder solche Sprüche. Ich glaube diesen Lügen nicht, Feind. Ich glaube sie nicht. Ich glaube Gott, meinem Vater. Ich glaube der Wahrheit des Wortes Gottes. Ich glaube, dass die Gemeinde siegreich ist. Ich glaube, dass die Ichtes vorangehen wird. Und ich glaube, dass das ein Ort des Friedens und der Liebe ist. Und ich glaube, dass die Liebe, die wir haben, die Menschen sehen werden und daran erkennen, dass wir wirklich einen Gott haben, der uns diese Liebe gibt. Ich glaube dem Feind nicht. Wie viele Menschen wollten diese Lügenkonstrukte entlarven und haben versucht, ja, du, ich habe da was gedeckt und da müssen wir drüber reden und das müssen wir auseinandernehmen. Und du merkst, das bringt nichts, das ist nicht die Antwort. Das ist wieder ein Kampf gegen Fleisch und Blut, was wer irgendwie gesagt hat. Die Antwort ist Buße, wo ich falsch liege. Mich demütigen und den Wahrheiten des Wortes Gottes glauben. In der Liebe bleiben und das Wort Gottes lesen. Und da höre ich jetzt mit auf. Ich, kommt mal bitte nach vorne schon mal. Ich bete nochmal. Herr Geist Gottes, du deckst auf. Und du hast uns letzte Woche prophetisch zugesprochen, du wirst einen Schleier wegziehen. Und das wollen wir, Herr, wir wollen die Dinge klar sehen. Wir wollen die Dinge klar sehen, wir wollen erkennen, wo der Feind uns verarscht hat, auf Deutsch gesagt. Wo wir Lügen geglaubt haben. Ich bete, Herr, dass du Wahrheit aufrichtest in dieser Gemeinde. Sodass, ja, wie ein helles Licht was angeht, wo Lüge entlarvt wird, wo der Feind sich selbst entlarven muss durch seine Lügen, die hier bei uns nicht funktionieren. Hier ist kein Raum für Lüge, hier ist Raum für Wahrheit. In Jesu Namen bete ich ja, dass du deine Wahrheiten ausbreitest, dass uns richtig Lichter angehen, dass wir erkennen, so, ach guck, das habe ich falsch gedacht und das habe ich falsch gemacht. da bin ich falsch, da habe ich Lügen geglaubt und spreche andere frei von diesen Lügenkonstrukten. Wir erlauben dem Feind nicht, hier zu stören. Wir stellen uns dagegen, Herr. Und ich bete, dass du in diesen Tagen und Wochen, jetzt wo wir auch eine gewisse Kriegserklärung ausgesprochen haben, oder ich hier von hier vorne, ja, dass wir die Machenschaften des Feindes umso klarer erkennen und kompromisslos aufräumen in unserem Leben. Kompromisslos. Herr, ziehe uns an dein Kreuz. Komm, Heiliger Geist, überführe uns, wo wir falsch liegen, wo wir Sünde machen, wo wir offene Türen haben. Und wir vertrauen dir, Herr, dass du kämpfst, Jesus Christus. Du kämpfst. Du kämpfst um deine Braut. Feind, du bist entlarvt. Du darfst sie nicht mehr verstecken. Ich bete, dass alle Verstecke des Feindes sichtbar werden. Hier ist kein Platz. Ich bete, dass Befreiung geschieht, Herr, wo Befreiung nötig ist. Und zwar nicht im bitterbösen Kampf, sondern in einer Liebestat von dir. Durch ein Gebet, durch eine Buße fliehen Dämonen von uns, Herr. Und ich tue auch Buße, Herr, wo ich Dinge falsch eingeordnet habe. Wo wir auch hier reingekommen sind und überflutet wurden von Botschaften, die so durch die Gemeinde durchgehen, von links und rechts, oben und unten. Ja, und ich tue Buße, wo ich da den Lügen des Feindes geglaubt habe und mich hier links und rechts lang scheuchen lassen habe, anstatt auf dich zu schauen. Entlarv du die Dinge, Herr. Ich bete, dass du gesunde Leiterschaft wieder aufrichtest in dieser Gemeinde und dass jeglicher Akt von Rebellion entlarvt wird, der sich noch so dezent anfühlt. Offenbares, Herr. Raus damit. Ja, und hilf uns vom Leitungskreis, von allen, die Autorität zugesprochen bekommen in dieser Gemeinde, Herr, dass wir unsere Leiterschaft in Demut ausüben und in Gehorsam vor dir und aus Liebe zu den Menschen. Richte gesunde Autorität auf in dieser Gemeinde. Da, wo Menschen enttäuscht sind von Leiterschaft, bete ich ja, dass die Lügen des Feindes raus müssen, dass Leiterschaft nicht gut ist. Leiterschaft ist gut, sie ist von dir, Herr. Richte es gesund auf, Herr, in Jesu Namen.